Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Es gibt Orte, an denen Geschichte nicht einfach vergangen ist, sondern bleibt. Man kann sie sehen, man kann sie spüren und manchmal trifft man dort auch Menschen, die sie noch erlebt haben. Hi, ich bin Matti Geier und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die Geschichte nicht aus Büchern kennen, sondern aus ihrem eigenen Leben. So wie Arnold Mosshammer. Den habe ich genau an so einem Ort getroffen, auf dem Soldatenfriedhof in Halbe. Das ist ganz in der Nähe vom heutigen Tropical Island, also südlich von Berlin. Und wir sind erst zusammen über den Friedhof gegangen, haben uns danach in den Gedenkraum gesetzt und dann hat er erzählt. Von April 1945 und der Kesselschlacht von Halbe, eine der letzten und blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Arnold ist damals 12 Jahre alt. Was das mit einem Menschen macht, das hört ihr jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Sie sind ja nicht von Anfang an in Halbe groß geworden. Wo kam denn Ihre Familie her und wann sind Sie hergezogen?
Also ich bin nicht von Anfang an in Halbe groß geworden, sondern ich bin in Berlin geboren und wir sind auch in Berlin bis 1943 geblieben und haben dort gewohnt. Und wegen der Bombenangriffe, die ja massiv 1943 sich ausweiteten, sind wir dann nach Halbe gegangen, weil da Verwandten waren und wir dadurch eben Kontakt hatten, um hier gewissermaßen eine Bleibe zu finden.
Haben Sie Erinnerungen an Hitler, an die Nazis, als Sie klein waren oder was Ihre Mutter zu dem gesagt hat?
Ja, habe ich. Da gab's ja oft auch Demonstrationen und so weiter. Und ich war dort sehr schwarzhaarig. Und da traute sich meine Mutter oft nicht hinzugehen, weil sie gewissermaßen angepübelt worden ist, dass ich eigentlich kein Deutscher wäre. Denn das arische Vorbild war ja blond.
Ja.
Also da kann ich mich ganz genau dran erinnern.
Dann kommen wir zur Kesselschlacht, jetzt von Halbe. Das war eine der letzten großen Schlachten, parallel zur Schlacht um Berlin. Da waren Sie 12 Jahre alt. Welche Erinnerung haben Sie denn an die Vorbereitung zur Schlacht?
Die Front war ja näher gerückt, aber die sowjetische Truppen standen ja noch auf der östlichen Seite von der Oder. Und da wurde die Klassenräume hergerichtet mit Strohsäcken für Flüchtlinge, die jeden Tag hier ankamen. Und wir Größeren mussten dann mit den kleinen Handwagen immer zum Bahnhof, wenn die Züge ankamen, fahren, um dort die Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Aber sie konnten nur eine Nacht dort bleiben und mussten nächsten Tag weiterziehen, um Platz zu schaffen für die nachfolgenden Flüchtlinge. Und das hörte dann natürlich im März auf. Da wurde die Schule vorbereitet als Lazarett.
Als Zwölfjähriger hatten Sie nicht Angst oder bestand nicht die Gefahr, dass Sie als Volkssturm mit reingeschmissen werden?
Sie hatte ich zwar, aber da war ich Gott sei Dank noch etwas zu jung. Wenn ich ein Jahr älter gewesen wäre, wäre das sofort passiert. Und dann kam die nächste Phase, wo die sowjetischen Truppen die deutschen Truppen immer weiter zurückdrängten. Und man dann im Näherkommen der Front zuerst sehr, sehr leise die Geschützdonner und Artillerieeinschläge hören konnte, die dann, je näher die Front kam, immer stärker wurde. Das schob sich dann über ein paar Tage hin. Und dann später eben auch die Schützenwaffen hörte. Und unser Behelfsheim steht ungefähr 100 Meter vom Bahndamm entfernt. Und dort beschossen die Tiefflieger die Züge.
Fanden Sie das als Zwölfjähriger eher aufregend oder hatten Sie Angst?
Ich hatte natürlich auch Angst.
Ja.
Also das war eine Mischung, nicht? In dem Alter sind Jungs sehr, sehr unterschiedlich, aber für Technik interessiert, aber natürlich auch Angst, denn man wusste nicht, ob es jeden Moment eintreffen kann.
Ja.
Und unser Behelfsheim hatte ja keinen Keller. Deshalb bin ich in den Wald gegangen und habe so ein Loch ausgegraben, was ich ja in Wochen schon sah, wie die Soldaten sich Schützenlöcher und Bunker bauten. Stellte natürlich fest als Zwölfjähriger, hat man ja noch nicht diese Kräfte, wie anstrengend das ist, im Wald ein Loch, wo Wurzeln sind, zu graben, so tief, dass man darin stehen könnte. Naja, ich dachte, ach, es reicht auch, wenn man gebückt ist und so. Und dann habe ich Bretter genommen, habe die oben rübergepackt und habe Sand drauf geschüttet. Und bin dann auch einen Tag mit meiner Mutter und meiner Großmutter dorthin, damit wir uns da schützen können. Und da kam dann ein Bekannter und sagte, hier könnt ihr nicht bleiben. Also das bietet gar keinen Schutz. Und außerdem, wenn ihr hier angetroffen werdet, dann werdet ihr gleich als Partisan hier werdet und dann könnt ihr nicht bleiben. Und da sind wir auf sein Geheiß in eine Fabrik, die große Hallen mit Maschinen hatten, die unterkellert waren. Hm. Und dort sind wir rein, als die Kampfhandlungen immer näher kamen. Und dieser Keller war schon gerappelt voll von Menschen. Hm. Der war ja nicht groß. Es war eine furchtbare Luft da drin. Und Verwundete kamen rein, kein Licht, aber Kerzen als Beleuchtung hatte man. Und dann haben wir nicht jede Familie angesteckt, sondern nur ein oder zwei Familien, damit in dem Raum ein bisschen Licht war. Und wenn das alle war, hat die nächste Familie eine gespendet und auf diese Art und Weise war dann Licht dort drin.
Ja. Sie waren 4 Tage im Bunker.
Ja.
Also Sie müssen ja ununterbrochen Dröhnen, Schüsse gehört haben.
Ja, ununterbrochen.
Ja.
Wobei das ununterbrochen in Anführungsstriche. Die Kampfhandlungen sind nicht ununterbrochen mit der gleichen Intensität.
Die Kesselschlacht von Halbe dauert insgesamt nur wenige Tage. Vom 24. bis zum 28. April 1945. Aber sie hinterlässt eine Spur der Verwüstung, die bis heute sichtbar ist. Wälder wurden zu Schlachtfeldern, Straßen zu Todeszonen. Am Ende starben vermutlich bis zu 60.000 Menschen. Darunter auch tausende Zivilisten. Noch heute werden in den Wäldern rund um Halbe Überreste gefunden und auf dem Friedhof beigesetzt.
Wie war das, wenn jemand raus musste, um Wasser zu holen? Oder hatten Sie genug Essen, Trinken dabei?
Natürlich hatten wir bloß eine ganz beschränkte Menge an Getränk und Essen mit. Und das ging aus. Das war natürlich vor allen Dingen Durst schlimm. Und dieses Werk, wo wir waren, liegt an einem See und in so einer Gefechtspause, wo es nicht ganz so doll zuging, sind zu dem Ufer von dem See, haben uns einen Kahn geschnappt und sind mit dem Kahn über den See zu unserem Haus gefahren und waren glücklich, dass unser Haus noch stand.
Mhm.
Die Scheiben waren natürlich alle kaputt, aber wir konnten uns Verpflegung, was zu trinken holen. War natürlich halsbrecherisch und sehr leichtsinnig. Aber wenn man nichts zu essen und zu trinken hat, dann sieht man das etwas anders. Aber der vermittelte uns schon einen Eindruck, was wir nach den Kampfhandlungen erleben werden. Es war ein bestialischer Gestank.
Mhm.
Auf der einen Seite überall brannte es, Pulver, Qualm, dann der Feuerqualm, dann überall die Explosionen und dann ein unwahrscheinlicher Verwesungsgeruch. Die Sonne schien schon, das war ja Ende April, und das waren Tage, wo sehr wenig Wolken waren. Früher waren in den Seen viele Fische. Und diese Fische sind in den einschlagenden Granaten alle zu Tode gekommen. Aber nicht überall ist die Schwimmblase kaputt gegangen, sodass die alle an der Oberschwimmfläche schwammen und durch die Sonneneinstrahlung in Verwesung übergingen und in bestialischen Gestank waren. Also das erlebten wir alles auf dieser Kanufahrt.
Mhm.
Aber wir waren glücklich. Wenn man ständig den Tod vor Augen hat, störte das natürlich nicht so. Und wir waren glücklich, dass wir nun wieder im sicheren Keller waren.
Ja.
Und dann erlebten wir während der Kampfhandlungen in dem Keller, dass natürlich immer mal Soldaten reinkamen, die verwundet waren oder die in den Gefechtspausen oder sich selber mal eine Pause gönnen wollten, eine halbe Stunde schlafen oder was zu essen, weil ringsum überall Front war.
Mhm.
Und Flüchtlinge kamen, Und alle berichteten natürlich, was draußen Furchtbares zerstört ist und wie das eben aussieht. Also es war grauenvoll und wenn man das hörte, wollte man eigentlich gar nicht raus.
Ja.
Naja, und dann waren die Kampfhandlungen zu Ende. Und ich muss mal sagen, Sie hatten es ja gerade formuliert, wenn man ununterbrochen den Gefechtslärm mitkriegt und ständig die Angst hat, ob es einen trifft, und nun tritt schlagartig Totenstille ein. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es ist genauso beängstigend und furchtbar, was passiert denn nun?
Mhm.
Und nachdem also eine Stunde oder zwei Stunden Ruhe war, wagten wir uns, die Stahltür zu öffnen und die Treppe, um an frische Luft zu kommen. Das war unsere Vorstellung. Die war natürlich anders als im Keller, aber frische Luft war es nicht.
Haben Sie ja schon gesagt, ja. Stank.
Und da kam uns ein sowjetischer Offizier entgegen. In blank geputzten Stiefeln, in exakter Uniform, nicht mit Stahlhelm, sondern mit Schirmmütze. Also der sah ganz anders aus als die deutschen Soldaten. Und der sprach uns in Deutsch natürlich an. Wir möchten den Keller und halbe verlassen, weil ein Gegenangriff erwartet wird und wir sollen die normale Kriegshandlungen erleben.
Mhm.
Und als wir nun uns aufmachten, sahen wir auch, wie die sowjetische Artillerie sich einrichtet gegen Westen, um diesen Gegenangriff abzuwehren. Und da war es eben so mit dem Pulverdampf und überall explodierten noch Granaten, nicht weil sie verschossen wurden, weil es überall brannte im Wald. Und mit den Waldbränden, das haben wir ja nur in den letzten Jahren erfahren, das war damals auch sehr trocken.
Mhm.
Und es lag überall Munition rum. Und wenn das dann brannte, ist die natürlich schnell explodiert. Aber das Schlimmste war, dass wir, je mehr wir von dem Werk wegkamen, dort lagen schon gleich tote Soldaten,
mhm,
und zerschossene Kriegsfahrzeuge, Panzer. Aber bei uns an der Kellertür stand so ein SBW der Wehrmacht, der einen großen Antennendrehor hatte, also ein Nachrichtenfahrzeug.
Mhm.
Das war alles kaputt. Und die Soldaten waren dort tot. Aber je mehr wir zum Bahnhof kamen, wo ja Deutsche auf Deutsche geschossen haben, und zum Ortszentrum und dann die Kirchstraße lang, wurde es immer mehr. Die deutschen Soldaten lagen so dicht, dass man nicht mehr treten konnte. Und die lagen nicht nebeneinander, sondern die lagen übereinander. Es war furchtbar. Und es waren ja nicht nur Soldaten, die durch Schützenwaffen zu Tode gekommen sind, wo man den gesamten Körper noch normal erkennt, sondern es waren natürlich auch Leichen dort, die man gar nicht mehr als Menschenkörper erkennen konnte.
Mhm.
Nur noch Fleischklumpen und so. Also, ich muss mal sagen, die Bombenangriffe waren furchtbar. Die Kampfhandlungen in Halbe waren furchtbar. Aber was ich dort zu sehen bekam, und das übertraf alles. Und dann sahen wir an der Seite mehrere Soldaten, Tote übereinander liegen und plötzlich bewegte sich dieser Berg. Da kam in dem Moment, als wir vorbeikamen, ein verwundeter sowjetischer Soldat zu Bewusstsein, der unter den Deutschen lag und krabbelte vor und dadurch bewegte er sich. Also es ist unbeschreiblich. Und ich muss mal sagen, ich konnte viele Jahre nach 45 darüber nicht sprechen.
Ja, glaube ich.
Und das war für mich so, als es dann wieder zu Silvester Feuerwerke gab, konnte ich die nicht aushalten, weil die mich immer wieder an Kampfhandlungen erinnerten, an die Gefechtslärm, die harmlos ist.
Aber naja.
Also jedenfalls sind wir dann immer weitergezogen und sahen dieses Grauen, was ich gerade geschildert habe, auf jedem Schritt und Tritt. Wobei ich sagen muss, je weiter wir von Halbe wegkamen, umso weniger wurde es. Und da sind wir bis Krausnick gekommen. Das ist dort, wo hier Tropica Island heute ist. Da haben wir in der Scheune beim Bauern übernachtet und konnten nächsten Tag wieder zurück. Weil ja der Gegenangriff nicht stattgefunden hat. Und da haben wir uns gesagt, also den Weg gehen wir nicht nochmal. Wir nehmen einen anderen Weg und es gibt mehrere Wege davon. Und je näher wir an Halbe kamen, in Merkels-Buchholz, war es nicht anders als hier. Merkels-Buchholz war auch alles zerstört und so. Und dann ging es uns natürlich darum, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, um nur zu wissen, ob unser Haus noch steht.
Und?
Wir kamen nach Hause, es stand.
Okay.
Da lag ein deutscher Soldat. Mehr nicht. Und dieser war von der SS erschossen und hatte ein Schild um Feigheit vorm Feind. Weil er gewissermaßen wusste, der Krieg ist vorbei und hier musste sehen, zu überleben und sich zur Seite schlagen wollte und dann wurde er erschossen. Also, es waren natürlich alle Scheiben kaputt, das ist ja klar. Und als wir nun zu unserem Grundstück kamen, kam uns ein Mann entgegen, der sagte, dass er natürlich Soldat war, aber der war in Zivilkleidung. Bei uns im Bett liegt noch ein anderer, ein Kamerad von ihm, Verwundeter. Und der berichtete uns, dass sie, wie eine ganze Reihe von Soldaten, natürlich erkannt haben, der Krieg ist vorbei. Hier musst du sehen, dass du überlebst. Und das war eben der, der von der SS erschossen wurde, genau derselbe. Und die beiden hatten Glück. Und als sie nun in unser Haus reinkamen, kam unserem Bett ein sowjetischer Soldat hervor.
Versteckt.
Und dieser sowjetische Soldat hatte die gleiche Auffassung. Und da schlossen die drei Gentlemen Agreement, dass sie sich nicht gegenseitig verraten. Und daraufhin holte der sowjetische Soldat seine Kameraden ran. Und dann feierten sie bei uns im Haus das Ende der Kesselschlacht von Halbe. Sie tranken aus unseren Gläsern, aßen von unserem Geschirr, spielten auf unserem Klavier. Und nach ein paar Tagen war der Verwundete so weit genesen, dass sich der andere Mann ein Pferd suchte. Es liefen viele Pferde hier rum. Es waren ja viele tot, aber es liefen auch noch viele rum, weil ja eben die Wehrmacht kein Benzin mehr hatte und die ganzen Geschütze und das alles mit Pferden gezogen wurden. Und suchte sich so einen Achshänger aus Metall. Das waren so Fahrzeuge, wo die Wehrmacht Munition transportierte. Spannte das Pferd davor und der Verwundete dann drauf. Und die wenige Habe, die sie hatten, und sind dann in Richtung Westen nach Hause.
Und sie mussten dann die Leichen bergen.
Und dass wir als Jugendliche möglichst das Grauen nicht sehen sollten, sondern die Aufgabe kriegten, die Pferdekadaver unter die Erde zu bringen.
Was aber du bist ja traumatisch trotzdem gewesen. Also für, ja, für einen 12-Jährigen, aber für alle.
Ja, natürlich. Also. Aber die Pferde mussten auch weg, weil ja das alles in Verwesung überging. Und diese Aufgabe, die Toten zu beerdigen, war natürlich in erster Linie eine sehr moralische Aufgabe, aber natürlich auch eine sehr wichtige hygienische Aufgabe. Es gab in Halbe noch keine zentrale Wasserleitung, sondern nur einzelne Brunnen auf Gehöften und kein Abwassersystem, sodass also dann die Voraussetzung für Seuchengefahr sehr groß war. Und Lebensmittel gab es ja auch nicht viel.
Ja.
Und das waren ja so viele Tote, dass wir sie wirklich nur so schnell wie möglich an Ort und Stelle unterbringen konnten und nicht noch transportieren konnten. Noch dazu ist ja gar keine Transportmittel da. Und wir hatten auch keine Technik zur Verfügung, außer Hacke und Spaten und Schippe. Und das waren die einzelnen Werkzeuge, mit denen wir das alles bewerkstelligen mussten. Und das tagtäglich. Und wie gesagt,
wie lange hat es gedauert?
Na, das hat mehrere Wochen gedauert. Und wie gesagt, so ein Pferdekadaver, wo vier Pferde zusammen in Geschirr liegen und dann im Wald so ein Loch zu finden, wo man erstmal ein Pferd reinkriegt und das dann aus dem Geschirr rausschneidet, wo es aufgedunsen ist und die Beine hochstehen, das ins Loch zu kriegen, war eine sehr körperliche Belastung. Und ich war ja gerade in dem Alter, wo Jungs nicht essen, sondern eigentlich nur fressen können. Sie essen ja unwahrscheinlich viel. Aber da muss ich natürlich sagen, dass es eine riesengroße Leistung war, dass die sowjetische Administration, wo es ja noch keine DDR gab, verfügt hatten, dass alle Schüler jeden Tag in der Schule ein Brötchen bekommen. So ein frisches Brötchen. Ach, es war hervorragend.
Freunde sind dann noch nach dem Krieg gestorben, weil Munition immer wieder explodiert ist.
Und ja,
gerade wenn man ja auch immer, Sie haben ja gesagt, die Leichen vergraben muss, das ist bestimmt öfter passiert.
Ja, weil damals überall Munition rumlag und dort, wo es brannte, ununterbrochen explodierte, sodass es lebensgefährlich war. Und da haben wir die Granaten genommen, so wie sie fertig waren, bevor sie verschossen werden, dann geht es nicht mehr. Und haben auf dem Baumstumm das Geschoss schon raufgeschlagen, damit das Geschoss aus der Kartusche rauskommt und man an die Pulverstange kommt, die wir dann so als Wunderkerzen abbrennen konnten. Und Schulkameraden von mir, da war ich Gott sei Dank nicht dabei, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, die haben das so gemacht und dann kamen sie zu Tode.
Sie waren danach in der NVA noch später.
Ja.
Wo man sich ja wundern könnte, nach diesen Erlebnissen, warum?
Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Weil ich sagte, es darf nie wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgehen. Und genau das hatte die NVA das Ziel. Und solange es praktisch die beiden Weltsysteme gab, gab es die Kriege, die es jetzt alle gibt, nicht. Und das war gewissermaßen mein Grund.
Was haben Sie dann danach beruflich gemacht?
Da war ich bei Bosch tätig und ich habe bei der NVA, war ich nicht in der Truppe, ich habe immer auf technischem Gebiet von der Entwicklung neuer Technik gearbeitet und da war ich bei Bosch tätig, habe im Prinzip dasselbe weitergemacht, aber nicht mehr in Uniform und war zuständig für die ganzen Objekte in Thüringen zum Ausbau des Fernsprechortsnetzes. Und da war ich natürlich viel mehr von zu Hause weg als zur Zeit der NVA. Da war ich die ganze Woche unten in Thüringen. Und nach der Wende hat dieses Werk von der Treuhand organisiert, kontinental übernommen. Und alle waren zufrieden, oh, dann geht's weiter. Und dann wurde dargestellt, dass dieses Werk mit den Hallen, die alle in Klinkerbau gebaut waren und alt waren, so marode sind, dass sie stillgelegt werden. Und dann waren alle arbeitslos.
Und was sich ja dann durch ihre ganzen Erlebnisse quasi durch ihr Leben gezogen hat, durch ihr Leben zieht, ja nach wie vor, dass sie sich einsetzen gegen Krieg gegen Faschismus.
Ja.
Und jetzt sind Sie seit den 90ern ja zurück in Halbe und engagieren sich ehrenamtlich politisch viel. Ja. Was ist Ihr Anliegen? Warum?
Weil ich erkannt habe, dass das, was gegenwärtig passiert mit den vielen Kriegen, nicht sein kann, dass das ewig so ist. Und ich der Meinung bin, dass eigentlich insbesondere der Ort Halbe mit dem größten deutschen Soldatenfriedhof auf deutschem Boden nicht bloß als Erinnerung von furchtbaren Grauen dienen sollte, sondern als Mahnung und Ziel, dass gerade von Halbe der Ruf ausgehen muss, nie wieder Krieg und alles zu tun, damit Kriege möglichst schnell und nicht mit Aufrüstung und mit mehr Waffen, sondern mit diplomatischen Mitteln zu Ende gebracht werden. Das ist mein Anliegen, weshalb ich nach wie vor das für notwendig achte, auch in meinem Alter.
Punkt.
Was für ein beeindruckender Mensch. So viel erlebt und bis heute aktiv. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass er sich Neonazis in den Weg stellt, die versuchen, diesen Ort für ihre Ideologie zu missbrauchen. Er sagt, Erinnern ist kein Selbstzweck, Erinnern heißt Verantwortung. Das können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Und in der nächsten Folge hören wir von einer Frau, die ihr alle schon kennt. Nina Hagen erzählt ihre Lebensgeschichte. Vom Prenzlauer Berg in die Punkszene nach London, L.A., durch Abstürze, Ekstase und die Suche nach Sinn. Ich bin Matti Geier, sag wie immer Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.